Freunde, bevor wir jetzt hier anfangen, noch mal ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr in Zukunft plant, euch Tattoo-Equipment zuzulegen, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, guckt euch vorher einmal eben kurz unsere Webseite an, www.tftn-podcast.com. Da findet ihr unter dem Reiter Deals nämlich richtig viele geile Deals. In den meisten Fällen bekommt ihr 10%, zum Beispiel bei Coal Black Tattoo Supply, bei Cheyenne Professional Tattoo Equipment, bei Killer Ink Supply, bei Chaos Nero und bei Muro Star, just to name a few. Die Liste wird ständig erweitert, deswegen guckt vorher vorbei, www.tftn-podcast.com oder über die Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Podcast. Bis später. Freunde, bevor es jetzt hier weitergeht, ganz kurz Werbung in eigener Sache. Wie einige von euch ja wissen, bin ich Veranstalter der 0774X Invitational in Jena. Das ist ein Pop-Up-Tattoo-Event, was einmal im Jahr stattfindet über 4 Tage. 32 Artists verbringen die Zeit zusammen. Es werden gute Gespräche geführt, Techniken ausgetauscht, Netzwerke geknüpft und so weiter und so fort. Das Ganze bei leckerem Essen im Normannenhaus in Jena mit Tattoo natürlich. Es ist keine Convention, sondern es ist eher so ein Gathering, wie es früher in den guten alten Zeiten gewesen ist, habe ich zumindest so gehört. Und wir haben dieses Jahr noch ein paar Plätze zu vergeben und ich möchte gerne mal gucken, wen man vielleicht noch nicht auf dem Zettel hat, und deswegen mache ich hier jetzt ganz kurz Werbung dafür. Wenn ihr Bock habt, dieses Jahr mit dabei zu sein, es ist vom 22. bis zum 25.10.2024 im Normannenhaus in Jena, dann klickt bitte auf Bewerbung Application unter der Adresse 0774x.de. Alles zusammengeschrieben, 0774x.de. Da drückt ihr auf den Bewerbung-Button und dann könnt ihr euch bewerben. Es ist egal, ihr braucht nicht viele Followers, ihr müsst coole Arbeit machen und eine entspannte Persönlichkeit haben, dann kommt ihr auf jeden Fall in die engere Auswahl. Für die, die sich schon beworben haben, es wird noch ein bisschen dauern, bis ich die Auslosung machen kann. Alle Details, das Konzept findet ihr auch auf 0774x.de und Preise gibt es dann, wenn es soweit ist. Da bin ich noch mit der Planung noch nicht ganz so weit, aber es wird jetzt auch nicht teurer als eine normale Convention über 3 Tage, so viel kann ich sagen. Viel Spaß mit der Folge, Dankeschön fürs Zuhören, wir sehen uns bis dahin, ciao.
Wollen wir ehrlich sein, das Tätowieren, wenn du da sitzt, das ist ja easy, aber der Druck, der mit Selbstständigkeit, Laden haben, immer gucken, dass du genug zu tun hast, immer auch die Angst im Hinterkopf, dass nächsten Monat noch genug Leute kommen, dass du immer noch relevant bleibst, dass die, ne, ich meine, du weißt selber, ich meine, da hat man auch nicht immer Bock drauf.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tales from the Needle Tattoo Podcasts. Mein Name ist Sepp Fury One. Ich spreche mit Künstlerinnen und Künstlern und heute habe ich, ihr kennt jetzt den Spruch, wieder einen ganz besonderen Gast, aber wir haben wirklich dieses Mal einen ganz besonderen Gast, nämlich einen der absoluten Urgesteine der deutschen Tattoo-Szene oder eigentlich nicht nur der deutschen, sondern auch der internationalen. Er ist, ja, hat schon das ein oder andere Podcast-Projekt gemacht, ist Verleger, ist unter anderem auch Organisator einer der besten Tattoo-Messen in ganz Deutschland, Studioinhaber. Herzlich willkommen, Andreas Köhn. Andreas, was geht?
Hallo, vielen Dank für die Einladung am frühen Morgen. Aber ich bin schon seit 5 Uhr wach, von daher ist das für mich nichts Ungewöhnliches.
Ist das so deine Standardzeit normalerweise um 5?
Ja, seit schon eine Weile, weil ich morgens um 5.45 Uhr zum Sport gehe, also okay, zweimal die Woche. Und dann habe ich mir einfach angewöhnt, irgendwann immer so früh aufzustehen, weil das macht keinen Sinn, dann einen Morgen um 7 und den nächsten Morgen dann um 5. Und dann stehe ich halt jetzt jeden Morgen um 5 auf. Ne? Dafür gehe ich aber auch um 10 Uhr abends ins Bett. Ne?
Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Ja, gut. Aber ich meine, du bist ja auch wahrscheinlich relativ lange auch Tätowier-Klassiker auf Arbeit dann, ne? Das heißt, dann verbringst du ja meistens den Tag im Studio wahrscheinlich,
ja? Ja, nun gut, ich wohne ja auch über dem Studio und ich habe das ja alles in einem Gebäude. Und ich fange um 11 Uhr an zu tätowieren, habe meistens 2 bis 3 Termine am Tag, bis 8 Uhr abends ungefähr, ne? Und dann, aber ich mache halt fast alles, was ich früher nach der Arbeit gemacht habe, mache ich jetzt halt morgens, ne? Also ich sitze manchmal schon um 7 Uhr im Büro und mache irgendwelche Sachen. Das hat sich einfach komplett verschoben. Ich habe früher halt auch so typische immer lang auf und versucht, den Tag möglichst lange rauszuzögern. Und jetzt ist es genau andersrum, ne? Jetzt freue ich mich abends, jetzt gehe ins Bett und freue mich morgens auf meinen Kaffee, ne? Also ich denke abends schon darüber nach, wie ich mir morgens Kaffee mache, ne? Und freue mich auf den Tag halt. Also hat so, ey, du bist einfach verschoben, ne? Ist ja eigentlich, glaube ich, auch gar nicht so. Klingt wild, aber ist natürlich, weil ich habe immer noch meine 7 Stunden Schlaf, ne? Also das ist so das, was ich brauche.
Ja, das stimmt. Das ist nämlich mein Problem, weil wir meistens, ich meine,
wem erzähle ich das? Aber ich bin dann meistens auch so bis um 7, um 8 oder so im Studio und dann hast du ja manchmal noch Gäste, die man dann bekaspern will, weil zumindest was essen geht. Und ich nehme immer vor, um 11 ins Bett zu gehen, aber kriege ich trotzdem nicht hin. Das ist irgendwie, ist das schwierig. Und dann, wie oft bist du dann auch 5, 6 Tage die Woche am Tätowieren oder hast du es aufgrund deiner ganzen Projekte ein bisschen runtergeschraubt?
Nee, tatsächlich arbeite ich eigentlich 5 Tage die Woche, manchmal sogar 6 Tage die Woche, ne? Ich mache viele Sachen einfach zwischendurch, ne? Und morgens vor der Arbeit, ne? Also ich nutze, glaube ich, einfach meine Zeit sehr gut. Ich arbeite tatsächlich echt viel, aber ich mache halt auch viele sehr große Tätowierungen, deshalb habe ich oft so Folgetermine, ne? Das heißt, ich habe manchmal an einem Tag 3 Termine und dann arbeite ich 2,5 Stunden an einem Rücken, dann eine halbe Stunde Pause, 2,5 Stunden an einem Arm. Und ich muss die Leute ja auch unterkriegen, ne? Ich könnte 4 Tage die Woche arbeiten, da würde ich tatsächlich gar nicht mit dem Pensum mitbekommen, ne? Weil viele von meinen Kunden, die möchten auch gerne alle 4 Wochen tätowiert werden. Die möchten natürlich auch, dass ihre Arme fertig werden und so, ne? Ich versuche da auch so eine gute Regelmäßigkeit reinzubekommen, ne? Vor allen Dingen, wenn man jetzt Leuten arbeitet, die jetzt wirklich so, ich sag mal blöd gesagt, so nicht mit einem Arm aufhören, sondern dann direkt weitermachen. Mhm. So, ne? Also ich habe ernsthaft Kunden, die gesagt haben, so bei der Auswahl, die halt so ein Bodysuit haben wollen, und die haben dann wirklich gesagt, ja, ich war bei dem und dem und der hat mir gesagt, dass ich zwischen jedem Projekt ein Jahr Pause machen muss, weil er es nicht schafft. Wie ist es bei dir? Ne? Und dann, also der hat dann tatsächlich seinen Tätowierer danach ausgesucht, wer ihm sozusagen die Kontinuität bietet, ne? Ist abgefahren, ne? Aber es ist halt so, ne? Und ich versuche natürlich auch, das so zu bieten, ne? Mal abgesehen davon, dass ich das natürlich auch cool finde, ne? Also ich meine, wenn man so anfängt, so große Sachen zu machen, die dann halt auch einen ganzen Körper einnehmen, dann ist das halt auch cool, ne? Und es ist halt auch einfach schön. Ich sehe manche Kunden von mir einfach alle 4 Wochen über 5 Jahre, ne? Das ist schon cool, ne?
Das ist wirklich cool. Wie ist das bei dir? Du hast ja wahrscheinlich, also würde ich jetzt sagen, mit die meiste Erfahrung. Wie lange tätowierst du jetzt?
Ja, es ist immer eine gute Frage. Also ich habe meine erste Tätowierung 1991 gemacht, dann habe ich eine Weile so zu Hause tätowiert und dann habe ich 95 dann richtig im Studio angefangen. Deshalb ist es irgendwas zwischen, keine Ahnung, irgendwas zwischen so um die 30 Jahre, würde ich jetzt sagen. Also das ist für mich immer ein bisschen so schwierig, selber zu benennen, weil ich natürlich manchmal dieses Zuhause-Tätowieren nicht gelten lassen will. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich trotzdem schon meine erste Tätowierung 1991 gemacht. Und das ist so, ich sage einfach immer so um die 30 Jahre.
Ja, das ist schon eine Menge Zeit. Und gerade auch, wenn du sagst, du hast dann auch so viele Stammkunden. Und ich meine, ne, Sinner and the Saint in Aachen, das kennt man in Deutschland in der Tattoo-Szene. Ich weiß nicht, wie es mit den ganzen neuen Leuten aussieht, aber auf jeden Fall, also die aus anderen Backgrounds kommen. Das war ja, als ich angefangen habe, so hatten wir ja alle, sage ich mal, dieselben Vorbilder und sind so aus derselben Ecke gekommen. Und das ist heutzutage ja auch eigentlich super fragmentiert, weil da kommen Leute, die machen Studios auf, die haben noch nie eins der älteren Tattoo-Studios, sage ich mal, gesehen. Die haben mit der Szene so nichts zu tun. Deswegen finde ich das spannend, wie sich das so aus deiner Sicht auch generell die Szene so verändert hat. Also wie du damit umgehst, weil ich meine, 1991 ist schon eine Menge. Da war ich 2.
Ja, also ich sag mal so, ich weiß genau, was du meinst. Es gibt halt heutzutage, der Punkt ist ja, du musst ja als Junger, früher musstest du dich, ich sag mal, wenn du tätowieren wolltest, musstest du dich mit älteren Tätowierern beschäftigen. Weil die haben dir gezeigt, wie man Nadel lötet. Die haben dir eigentlich Dinge zugänglich gemacht, die du brauchtest, um wirklich überhaupt tätowieren zu können. Ne? Also ich weiß noch, ich war irgendwann auf einer Noise Convention, irgendwann in den 90ern, und dann hat der Ralf aus Düsseldorf von Fineline Tattoo, der hat mir dann halt den Mattes vorgestellt, der hat dann halt irgendwelche neuen Farben aus England gehabt, die alle haben wollten, und die wurden dann hinter so einem Mäuerchen in so einer Ecke verkauft, und wenn du keinen hattest, der für dich sozusagen gebürgt hat, dann hast du die auch nicht bekommen. Also das heißt, der Ralf ist mit mir hingegangen und hat gesagt, hier, das ist der Andreas. Da war ich ja jung, ne, war ich ja auch gerade ein junger Typ. Der ist okay. Und dann hat er mir die Farben verkauft. Diese Hürde des Zugangs, die hast du ja nicht mehr. Du kannst ja als Tätowierer einfach anfangen und ganz ehrlich gestanden, du brauchst halt keine alten Tätowierer mehr, um Tätowierungen zu machen, und du brauchst auch keine alten Tätowierer, um gute Tätowierungen zu machen. Ich denke, für mich ist es natürlich immer eine Frage, also du lernst ja immer, du kannst immer was lernen. Also das ist, ich denke, also jeder Umgang mit Leuten, die das lange machen, die Erfahrung haben, wird dich weiterbringen, aber am Ende des Tages brauchst du es nicht, ne? Und im Endeffekt ist es so, dass die jungen Tätowierer, die machen ihre eigene Party, und entweder bist du cool mit denen und möchtest, also ich sag mal blöd gesagt, verschließt dich dem Ganzen nicht oder die machen einen ihre Party ohne dich. Ne? Also ich habe halt einfach festgestellt, dass diese Haltung, ja, ich bin der, ne, so diese Gatekeeper-Mentalität, dass man einfach sich so verschließt nach dem Motto, die Jungen, die sind alles scheiße, da kommt keiner mit weiter. Und ich meine, im Endeffekt würde ich ja auch keine Tattoo-Convention machen und ich würde viele Dinge nicht machen, wenn ich nicht Lust hätte, eine inklusive Geschichte zu machen, ne? Weil ich meine, du machst keine Tattoo-Szene, wenn du nicht möchtest, dass irgendjemand was von dir bekommt. Ne? Also ich meine, meine Tattoo-Convention ist ja so ein bisschen, ich versuche den Leuten ja so eine Art Idee zu geben, was ich für gutes Tätowieren halte. Und stell denen ja auch gewisse Leute vor. Ne? Also ich sag so hier, das sind Tätowierer, die ich gerade gut finde und so. Und das ist ja so eine Art Angebot von mir. Und sowas machst du ja nicht, wenn du nicht möchtest. Ne? Also wenn ich jetzt da sitzen würde und sagen, ja, ich erzähle allen nichts, weil ich behalte alles für mich. Dann machst du keine Tattoo-Convention, dann machst du keine Bücher, dann machst du all diese Dinge nicht. Und ich kann ehrlich gestanden auch mit vielen älteren Tätowierern meiner Generation gar nicht so viel anfangen, weil ich dieses früher war alles besser nicht ertragen kann. Ne? Also für mich ist halt nichts, also klar, manche Dinge waren früher halt anders, aber die sind ja nicht besser. Also wenn ich mir überlege, dass ich heute an einem Punkt bin, wo ich mehr oder minder mir aussuchen kann, was ich tätowiere, den ganzen Tag Sachen mache, auf die ich Bock habe, da ist für mich Tätowieren super, ne? Also es gibt eine Menge Sachen im Tätowieren, die ich kacke finde, aber in meiner Bubble und in meiner Welt funktioniert das Tätowieren wahnsinnig gut, ne? Also für mich war Tätowieren ja noch nie besser. Ich kann jede Kritik an vielen Dingen verstehen, aber ich finde halt, so was muss halt produktiv sein, ne? So dieses Bashen von jungen Tätowierern oder Bashen von dies und jenem, das ist halt nicht zielführend, ne? Es bringt keinen weiter, weil du kannst die Zeit nicht zurückdrehen, ne? Also es ist Blödsinn, ne?
Ja, ich meine, also als ich angefangen habe, das ist ja erst 2010 gewesen professionell, aber das ist dann halt so gewesen, du musstest zum Beispiel nie, das ist eine Sache, für die ich oft belächelt wurde, eben für meinen Social-Media-Auftritt und für so meine ganze, ja, nennen wir es Selbstdarstellung so im Internet und so. Aber ich glaube, für mich selber ist das auch einfach ein Weg, den es erfordert, auch um für mich, ich muss halt in dieser Riesenschwemme bestehen von Tätowierern, die jetzt gerade da sind. Ich habe leider nicht das Privileg gehabt, dass ich, sag ich mal, so viele Jahre schon auf dem Buckel habe, dass ich mich halt etablieren konnte dafür. Und für mich bleibt einfach gar nichts anderes, außer mir halt irgendwie mein Alleinstellungsmerkmal rauszusuchen. Meine Tattoos sind nicht so bahnbrechend, dass die ganze Welt darüber spricht. Ne? Mir macht das unfassbar Spaß. Deswegen, ich teile das zu 100%, was du gerade gesagt hast. Von den Jungen lernt man ja auch noch was. Ich habe zum Beispiel meinen Azubi.
Ja.
Hat mir letztens erzählt, wie er seine Termine macht oder hat für sich was Neues entdeckt. Und zwar, er rekrutiert seine Leute über Tinder. Das sind so Sachen, die hätte ich gar nicht ausprobiert. Das wäre gar nicht irgendwie bei mir in meinen Fokus reingekommen. Mhm. Ich finde es aber cool. Einfach, weil man sieht, okay, es gibt halt ganz viele verschiedene Wege. Und ja, die Zeiten erfordern manchmal auch andere Sachen. Und
ja, absolut,
was mich dann noch interessiert. Deswegen, ich finde es aber auch cool, wie du dann die Sachen siehst, weil, ja, wie gesagt, ne, darauf kommt es halt an. So entweder die machen es halt ohne dich oder du bist halt weiterhin Teil davon. Und wenn du gerade sagen kannst, das wäre nämlich auch noch eine Frage von mir gewesen, so wie happy du halt gerade damit bist und sagst, ey, das ist cool, ich mache jeden Tag, was ich will. Und du hast vor allem auch, wie gesagt, die Kaiserstadt-Expo, da kommen wir jetzt gleich noch drauf zu sprechen. Und das ist ja eigentlich, würde ich schon sagen, eigentlich eine Fachmesse, so im Sinne von, die anderen sind ja eher so ein bisschen auf Tattoo-Kunden gemünzt und deins, wenn ich da hingehe, ich war auf der ersten, dann sieht man auf jeden Fall, dass das definitiv fast hauptsächlich Tätowierer sind, die sich da treffen, ne? Das ist doch cool.
Ja, das ist natürlich nicht unbedingt Absicht gewesen, hat sich aber relativ schnell so ergeben. Und die Convention ist schon sehr darauf gemünzt, auf Menschen, die Bock auf Tätowierkultur und so haben. Also das heißt, so dieser Mainstream-Gedanke ist, der stand nie im Vordergrund. Also ne, wir waren nie darauf bedacht, viele Leute zu ziehen, sondern eher gute Leute, also gutes Publikum. Und das macht sich zwar ja auch dadurch bemerkbar, dass bei uns die Leute sich immer noch wirklich krass viel tätowieren lassen. Also die Leute haben alle gut zu tun und die Tätowierer sind auch immer begeistert davon, dass da noch wirklich, weil es gibt ja so Conventions, da gehen alle hin, aber keiner lässt sich tätowieren. Bei uns wird noch sehr viel tätowiert und ich glaube, wir haben am Anfang halt so, ich habe halt immer darüber nachgedacht, was ich machen kann, damit die Tätowierer sich wohlfühlen. Ne? Weil ich mir dachte, ein glücklicher Tätowierer, der macht gute Tätowierungen und dann sollten ja eigentlich alle zufrieden sein. Ne? Also Und dann habe ich irgendwann gedacht, oh wow, wir haben eigentlich gar nicht so richtig viel für den Besucher gemacht, aber ganz ehrlich gestanden, die Besucher finden es auch super so. Also wenn ich manche andere Convention sehe mit irgendwelchen komischen Attraktionen, also da kommt ja keiner zu mir und sagt so, wow, ich war da und da auf der Convention und die Stripperinnen, die waren total toll. Also es tut mir leid, das hat noch nie Mensch zu mir gesagt. Ne? Also das ist einfach nicht, wie soll ich sagen, das hat noch keiner gesagt, wow, die hatten da jemanden, der hat Fing von der Decke, das war total toll. Also das hat noch nie jemand zu mir gesagt, auch im Hinblick auf die Qualität von der Convention. Die Leute sagen, ja, da waren super Tätowierer oder da habe ich das oder das gesehen. Und deshalb haben wir uns wirklich fast sträflich nicht um sozusagen Entertainment-Gedanken gemacht, sondern wir haben vom Prinzip her einfach immer im Kopf gehabt, was ist gut für die Tätowierer und wenn die Tätowierer happy sind und das, ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, ich sehe es ja immer auf den Bildern, die ich dann nachher von unserer Fotografin bekomme, die Tätowierer sind alle am Lächeln, haben halt Spaß und sind zufrieden und glücklich und das ist das, was für mich zählt, ne? Die Tätowierer können sich darstellen, die können ihr Geld verdienen, aber auch die Leute sind happy, weil sie Sachen zu sehen kriegen, die sie nicht so einfach zu sehen kriegen. Also das ist ja, das ist funktioniert 100% genau so, wie wir uns das immer erhofft haben. Ne?
Ich finde halt die Auswahl der Leute cool, die du hast, weil es halt wirklich so, wie du schon sagst, ne, das, was du für an Tattoos für cool hältst, dass man sieht das und man merkt vor allem auch, dass man, wie gesagt, ich war als Künstler selber noch nie da, aber wie gesagt, auf der ersten als Besucher und das war eigentlich noch fast geiler, weil ich halt die ganze Zeit hatte noch, um mir die ganzen Sachen anzugucken, die du da hingestellt hast. Und ich kann mich dran erinnern, da war, glaube ich, am ersten Abend sogar direkt war die Aftershow-Party. Ich habe vergessen, wie es heißt in Aachen, dieser Bunker.
Ah, Musikbunker, ja.
Ja, genau, richtig. Ja, okay, heißt sogar dann so. Der Musikbunker. Und das war einfach so ein richtiges, ich bin da weggefahren, ich habe hunderte von Euros ausgegeben, ich habe Prints gekauft, ich habe Merch gekauft, ich habe mich mit Leuten unterhalten. Das war einfach mega cool. Ich nehme mir jedes Jahr vor, da auch wieder mit hinzugehen. Dieses Jahr schaffe ich es ja vielleicht sogar. Und das ist einfach, ich finde das cool. Man sieht, dass es von jemandem gemacht wurde, der selber, also das ist nicht von jemandem, der sich denkt, oh, wie könnte ein Tätowierer denken, sondern von jemandem, der das komplett halt lebt. So, weil du hast ja auch wahrscheinlich schon tausende von Messen gemacht und bist dann entsprechend, natürlich weißt du, worauf es ankommt.
Ja, ich merke das immer wieder, wenn ich auf so anderen Conventions bin, ne? Also ich war letztens auf einer Convention, da gab es dann eine Stencil-Maschine und da kostet ein Stencil dann 1 Euro und wir haben 4 Stencil-Maschinen und Leute, die nichts anderes tun, als vom Prinzip her die Sachen von den iPads der Leute runterziehen, um dann die auszudrucken und also so, wir haben schon extremen Fokus darauf, dass die Leute, die Tätowierer gut arbeiten können. Ne? Also wir haben wirklich da jemanden, die Claudia, die sitzt am Rechner und macht nichts anderes, als vom Prinzip her die Dateien der Leute entgegenzunehmen, die dann halt skalieren, ausdrucken. Und dann haben wir 4 Thermokopierer da stehen, die teilweise heiß laufen. Also das merke ich dann auf anderen Conventions. Es ist so, als ob dieses Thema überhaupt nicht, den Veranstalter überhaupt nicht interessiert, weil das natürlich unfassbar wichtig ist. Ne? So, ich meine, wir wissen alle selber, ne? Das ist, ich sag mal, ein totaler Key-Point von einer Tätowierung ist ja das Stencil und wie du dann so, ne, und ob du dann, ich sag mal, 40 Minuten an dem Stand stehst, um dann von jemandem, ich sag mal, bedient zu werden, der keine Ahnung hat, was er da macht, ne, oder du bei Leute
die hast, aber noch
ne,
einen Euro abnimmt.
Ja, und dann noch einen Euro abnimmt. Und das Krasse, also wir haben jetzt zum Beispiel auch so eine Freundin von mir, auch Tätowiererin, die wird jetzt auch sozusagen als freiwillige Helferin, dann wird die halt auch im Stencil-Stand stehen. Und das ist halt natürlich toll, weil da dann Leute stehen, die halt vom Prinzip her Ahnung, das sind halt oft so Fans oder halt auch Tätowierer, die dann helfen und die dann halt vom Prinzip her die Stencils machen, die natürlich aber auch genau wissen, was der Tätowierer in dem Moment braucht. Ne? Und die Claudia, die zum Beispiel diese ganzen Computersachen macht, die hat früher mit ihrem damaligen Freund zusammen die Gladbach Convention gemacht und die hat lange selber in einem Tattoo-Laden gearbeitet. Also ich versuche das schon, dass es einfach so eine runde Sache ist, was das angeht. Ne? Dass da nicht irgendjemand steht, der eigentlich gar nicht weiß, was er da macht. Ne? Das sind alles so Sachen, so Kleinigkeiten halt. Ne? Weil ich einfach möchte, dass die gut arbeiten können. Ne? Das ist so. Aber da immer, am Ende des Tages ist es halt so eine Sache, ne? Ich habe es dann auch einfach, ich möchte einfach, dass ich würde halt gerne einfach da selber arbeiten wollen, so. Aber vielleicht können wir ja gucken, dass du mal bei uns auf der Convention einen Podcast aufnimmst. Das wird auch
ja, sehr gerne. Sache. Ich habe sehr gerne, auf jeden Fall. Ich habe mit Herrn Plöger schon gesprochen. Der hatte mich da auch schon mal drauf angesprochen, ob man dich nicht mal fragen sollte wegen irgendwie sowas. Finde ich auch cool. Ja. Auch diese Art, dass du die Stages da machst, dass es Workshops gibt. Also es ist so wirklich so das absolute Tätowierer-Wonderland. Ich wollte mich jetzt hier aber nicht damit reinsneaken.
Nee, aber habe ich tatsächlich... Habe ich aber tatsächlich schon auch vorher schon drüber nachgedacht, dass ich dich da auch mal fragen kann. Es ist ja auch natürlich auch immer so eine Sache. Ne? Also ich meine, die letzten Male habe ich zum Beispiel auch immer wieder Leute aus so ganz anderen Bubbles nach Aachen geholt. Ich sage ich jetzt mal, die auch wieder andere Leute abdecken, so das, was Tätowieren zum Beispiel angeht. Und ich meine, wie gesagt, so auch mit dem Podcast, weil man, ich muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu sehr in meiner Bubble da hängen bleibe, so, ne? Und es ist natürlich klar, weißt du, so der Oliver mit seinem Podcast und auch der Pete damals und so, das sind natürlich alles so Sachen, die, das ist natürlich so ein bisschen meine Umgebung. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ich das so ein bisschen erweitern kann, ne? Weil du natürlich auch so eine eigene, ich sag mal, deine eigene Bubble hast, ne? Und das sind ja so Sachen, die ich natürlich reizvoll finde, ne? Das gibt dem Ganzen natürlich auch nochmal so, weil ich möchte auch nicht mit der Convention festhängen, ne? Also ich möchte nicht den Ruf geraten, ja, da ist nur traditional oder nur japanisch oder so, ne? Und das möchte ich natürlich auch nicht. Ich möchte schon, dass es auch ein weiteres Feld gibt, ne?
Cool, dankeschön. Also das weiß ich sehr zu schätzen und da bin ich natürlich dann dabei. Sehr gerne. Wie lange brauchst du eigentlich immer? Weil ich habe ja auch meine kleine, was heißt Messe am Laufen, es ist ja so eine Art Pop-Up-Tattoo-Shop, aber ich weiß, dass das super viel Arbeit ist und gerade jetzt, wenn du mir von deinem Arbeitspensum erzählst, wie lange brauchst du ungefähr, um die Expo vorzubereiten? Also wie viel Zeit nimmt das in Anspruch?
Ja, wir fangen natürlich schon eigentlich schon 3 Wochen nach der Convention schon wieder an damit, ne? Es gibt ja so Sachen, ich muss dazu sagen, wir machen das ja zu dritt. Wir sind ja ein Team von 3 Leuten und jeder hat so seinen Bereich, ne? Also ich muss jetzt zum Beispiel diese ganzen Papierkram nicht machen und ich muss mir aber auch nicht zum Beispiel mit dem Messebauer oder dem Elektriker auseinandersetzen. Ne? Also ich mache die ganze Sache, ich lade die Künstler ein, denk mir halt das Rahmenprogramm aus. Da sind viele Sachen, die ich ehrlich gestanden, das sind so, ich sag mal so konzeptionelle Sachen, ne? Also da denke ich unter der Dusche nach, okay, was könnte man denn vielleicht cooles Neues machen, was? Und das sind ja Sachen, die so ein bisschen fast im Gehen passieren, ne? So, ich sehe jemanden auf einer Convention und denke so, oh, das finde ich super cool und dann schreibe ich demjenigen oder derjenigen dann halt eine Woche später und sage, hey, möchtest du nicht noch? Also das sind so oft so Sachen, die manchmal gar nicht so viel Zeit erfordern, wie man denkt. Wobei man natürlich auch sagen muss, ich habe natürlich auch mit der Veranstaltung und auch so habe ich natürlich einen ganz guten Hebel. Das heißt, wenn ich eine Idee habe, fällt es mir wahrscheinlich auch viel, viel leichter, diese Idee umzusetzen als manch anderem. Weil, ne, weil blöd gesagt, wenn ich dann halt sage, hey, hast du nicht Bock, das zu machen, dann sagen die Leute ja. Und bei anderen Leuten würden sie vielleicht sagen, ja, muss ich mir mal überlegen. Also es ist natürlich so klar. Man hat dann natürlich auch vielleicht so ein bisschen einen anderen Hebel, ne? Deshalb wirkt das, ist ja ein bisschen wie wenn du sehr lange tätowierst, dann denken die Leute, oh, tätowieren muss ja leicht sein, das sieht ja so leicht bei dem aus, dabei ist es genau das Gegenteil, ne? Das ist nur leicht
so lange, bis du lange probieren.
Machen, ja. Machen, ne? Genau. Und das sind natürlich so Sachen, deshalb kann ich das natürlich jetzt auch so, ich sag mal so, lapidar sagen, aber es ist natürlich so, dass manche Sachen einfach für mich so, ja, keine Ahnung, passieren relativ natürlich, ne? Also ich, das sind ja auch Sachen, die ich manchmal denke ich eine ganze Woche nicht an die Veranstaltung und dann habe ich wieder in einer Woche 3 Ideen und dann setze ich das wieder um und dann passieren wieder Sachen. Von daher würde ich sagen, das dauert schon echt eine ganze Weile, ne? Das ist schon, ne? Aber wie gesagt, so, ne, ich sag jetzt nicht, Mittwoch ist Convention-Tag, ne? Und da mache ich nur Sachen für die Expo. Das passiert alles so zwischendurch, ne?
Ja, das ist cool. Aber das wusste ich zum Beispiel nicht, dass ihr ein Team seid. Ich dachte, du machst das alleine. Aber das ist ja eigentlich noch viel besser, weil du dich dann wirklich um die Vision kümmern kannst. Und also im Prinzip, wie man es in einem, man sagt ja auch immer, wenn man Unternehmer ist, arbeitet man immer an, aber nie in seinem Unternehmen. Und das wäre ja dann praktisch auch so eine Geschichte, wo du sagen kannst, du kümmerst dich halt um diese Sachen und machst aus dem das, was es, also du machst das was und das wie, da hast du dann Hilfe. Und das finde ich ist
eigentlich das eine coole Geschichte. Das ist auch tatsächlich ein ganz großes etwas, was mal, genau wie bei mir im Verlag, mit meinem Verlag und so, ne? Also es ist so eine Sache, man muss halt einfach irgendwann begreifen, was man gut kann und was man nicht gut kann, ne? Und es gibt einfach Sachen, da bin ich sag mal blöd gesagt, vollkommen nicht zu in der Lage, ne? Also so, ich bin wirklich, und das zum Beispiel, da habe ich dann halt Leute für, ne? Ich sag so, ey, ich habe die und die Idee, guck dir das mal an und dann setzen die das um, ne? Also ich arbeite zum Beispiel in meinem Verlag mit einer Grafikerin zusammen, der Desi, die hat eigentlich jedes Buch, was ich bisher gemacht habe, gemacht so. Und ja, ich sage also Desi, das sind die Sachen, hier sind die Bilder, da sind die Texte, macht er da bitte ein Buch draus. Und dann sage ich so, ey, ich hätte gerne, das Buch soll ein bisschen die und die Atmo haben, geben ihr dann so ein bisschen so Beispiele davon, ne? Wo ich sage so, ja, das ist ein 70-jähriger Tätowierer, das Buch sollte eher ein bisschen klassischer sein, aufgeräumter sein, darf aber auch ein, ne, viel, also so, das sind so Sachen, die ich dann halt so sage und sie macht dann das Layout, ne, also am Ende des Tages ist da auch zum Beispiel so viel von der Arbeit ist halt, ich habe eine Idee, ich suche die Sachen zusammen, aber im Endeffekt mache ich ja das Layout nicht selber, so, das heißt, ab dem Moment bin ich dann wieder raus bis zur Korrekturphase Und das sind natürlich so Sachen, ich finde, man muss halt einfach begreifen, was kann man und was kann man nicht. Und dann muss man halt für die Sachen, die man nicht kann oder wo man nicht gut drin ist, sich Leute suchen. Ne? Also ich habe, wie gesagt, unser Team, der Michael und die Silke und ich, das ist absolut perfekt, weil wir wirklich alle so Sachen haben. Wir mischen uns auch tatsächlich nicht wirklich in die Belange des anderen ein. Und wir vertrauen uns da auch 100%. Und ich glaube, wir haben auch alle dieselbe Idee. Ne? Also es ist jetzt auch nicht so, dass einer sagt, ja, können wir nicht mal was machen, dass es halt zum Beispiel kommerzieller wird so. Ne? Also wir sind da alle gleich stur und gleich, also haben so dieselbe Idee. Also das ist wirklich toll. Ne? Also es ist so. Aber deshalb habe ich mir irgendwann, ne? Also dass die Sachen, die man nicht gut kann, da sollte man sich Leute versuchen, die es dann machen, ne? Bevor man irgendwas schlecht macht. Ne? Oder auch vielleicht den Spaß dran verliert. Ne? Also wenn ich manche Sachen selber machen müsste, hätte ich auch keinen Bock drauf. Ne?
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Da kann ich mir eine Scheibe von abschneiden. Ich muss halt meistens immer Sachen als Ein-Mann-Armee machen, weil entweder geht's mir dann nicht schnell genug oder weiß ich nicht, mir fehlen die Ressourcen dafür. Das ist auch ganz oft das Problem. Aber so arbeitet man sich dann einfach hoch und ich finde es cool. Also das stelle ich mir auch irgendwann vor, dass ich das wäre auch meine perfekte Vision von dem Ganzen, dass man halt sagt, okay, ich mach das was und ihr macht das wie. Das
ja, ey, cool. Ich bin halt tatsächlich gut in Ideen haben und ich bin natürlich, ich mache auch schon Sachen selber, ne? Also es ist so, aber es gibt zum Beispiel die Silke, die hat 10 Jahre war die hier die Managerin von meinem Laden und mit der habe ich halt sowohl meinen Verlag als auch die Convention und auch meinen Laden aufgebaut. Also ohne diese Silke wäre das alles gar nicht an dem Punkt, wo es jetzt ist. Ne? Also ich vom Prinzip her arbeite ich jeden Tag mit Sachen, die Silke halt vom Prinzip her den Grundstein gelegt hat. Ne? Und so, das sind halt so Sachen, die, keine Ahnung, es ist so Menschen sind halt unbezahlbar. Muss halt, jeder hat so seine Stärken, so, ne? Und das Beste ist, wenn man halt einfach so eine Synergie schafft, ne? Wo man sagt, so, ja, der kann halt das gut, der kann das gut und daraus dann was macht, ne? Das ist schon.
Ja, das stimmt. Und es ist vor allem wahnsinnig schwierig, solche Leute zu finden. Das hat ja nicht nur was mit Vertrauen zu tun, sondern du hast es ja vorhin schon eben gesagt, die Idee zu haben, dass man eben auf einer Wellenlänge ist, dass man die gleiche Vision hat, das ist auch super wichtig und das ist echt schwierig zu finden. Also auf jeden Fall ist das super cool. Wenn du selber ja auch schon auf so viel, oder bist ja dann selber auf super vielen Conventions schon gewesen, hast du einen Tipp, den man noch nicht kennt, was richtig cool ist als Messe?
Ja, ist schwer zu sagen. Ne? Ich meine, die verschiedene Veranstaltungen haben die haben so verschiedene Plätze bei mir, so, ne. Es gibt so Conventions, die sind aus dem Grund gut, ne. Ich sag mal, Paris zum Beispiel ist eine riesige Convention. Ist auch sehr, sehr kommerziell, aber es ist trotzdem sehr viel, mit sehr viel Liebe gemacht und halt vor allen Dingen halt auch, da sieht man halt 1000 Leute, ne. Da kommen halt sehr viele Leute zusammen. Das ist irgendwie immer cool. Obwohl es jetzt von der Größe und auch von der Ausrichtung her gar nicht so mein Ding ist, mag ich das aber total gerne. Frankfurt ist auch cool, genau aus dem Grund. Und da gibt's natürlich Leute, die finden sowas wie Frankfurt schrecklich. Ich finde das, keine Ahnung, man muss halt einfach sehen, was es ist. Und ne, also es ist so ein bisschen wie, wenn du jetzt zu einem, ich sag mal, zu einem Drake-Konzert gehst und findest Drake kacke, dann findest du das Konzert kacke. Ne? Also das heißt, im Endeffekt, wenn man da hingeht, muss man sich bewusst sein, wo man hingeht. Und dann muss man halt auch, ne, das ist so ein bisschen, ne, ich denke immer, da muss man, wenn du da reingehst, dann musst du dir halt vorher bewusst sein, was du bekommst. Ey, keine Ahnung, also ich fand immer so kleinere Sachen natürlich sehr schön. Ich weiß, dass es inzwischen einige Conventions gibt, die, glaube ich, so einen sehr ähnlichen Spirit haben wie Aachen. Ne? Also ich fahre immer nach Bristol jedes Jahr eigentlich seit, keine Ahnung, sehr langer Zeit nach England. Das macht der Phil, das ist halt auch ein Tätowierer, den ich auch kenne, der auch immer in Aachen ist, ein super Typ. Und da ist halt auch, die ist auch gar nicht so klein, aber da ist halt auch so
eine gewisse Idee. Bristol und Brighton machen doch jetzt
genau.
Was, oder?
Genau, und der Woody aus Brighton und der Phil aus Bristol machen jetzt zusammen diese UK-Expo. Ja, und das ist auch so cool, einfach zu sehen, dass so Leute sich dann zusammentun, dass da auch so Synergien entstehen und wie schön das dann halt funktioniert, weil es ja auch es sind kommerzielle Veranstalter auf einer Seite, aber irgendwie trotzdem halt noch einen gewissen Anspruch daran haben. Ne? Sowas finde ich schön, dann in den USA, Sacramento ist halt schön, das ist so, macht auch ein Bekannter von mir. Ja, ich war jetzt in Salt Lake City zum Beispiel. Das ist auch eine ganz, ganz tolle Veranstaltung, auch von einem Tätowierer gemacht, den ich kenne. Da gibt's schon echt viele gute Conventions. Ich glaube, man muss sich immer so ein bisschen angucken, was die einem so bieten. Ne? Also im Endeffekt so im Hinblick, ich finde, wenn du so einen Instagram-Auftritt von einer Convention siehst, dann siehst du schon oft sehr, sehr schnell, was dir geboten wird. Ne? Und ich meine das gar nicht so negativ, ne? Aber man sieht schon sehr schnell, worum es geht. Ne?
Was mich super beeindruckt hat, ich war dieses Jahr auch zum allerersten Mal in Paris, da haben wir uns ja dann auch gesehen und erstmal, dass Tintin am Anfang steht und allen die Hand schüttelt, weil da hat er wirklich zu tun. Und das war mit Abstand bis jetzt die bestorganisierteste Messe, obwohl die so wirklich so unfassbar riesig ist, die ich je gesehen habe. Weil das war halt einfach so, alleine schon das Check-in für die Leute, ne, mehrsprachig, beziehungsweise, wo kommst du her, dann machst du hier dein Check-in, das ist einfach super cool gewesen. Also, und das ist auch wieder schön, dann mal noch so eine andere Vielfalt zu sehen.
Aber da sehen wir natürlich auch wieder so geile Synergien, weil die Esther, die Freundin vom Tintin, sehr unauffällig, ganz, ganz klein, die läuft da immer rum. Das ist natürlich die Kraft hinter Tintin. Die macht vom Prinzip her ganz viel mit ihrem Bruder zusammen. Die sind auch alle super mehrsprachig, ne? Also eine ganz krasse Familie. Irgendwie alle sprechen so und so viele Sprachen. Und die steckt auch dahinter. Und die haben da halt auch im Endeffekt einfach wahnsinnig gut raus. Und das ist halt auch wieder sowas, was ich toll finde. Ne? Der Tintin, der hat sicherlich die Ideen und die Esther ist dann diejenige, die wahrscheinlich das macht und so. Ne? Also man merkt da auch wieder, da sind auch wieder so krasse Synergien, weil da hängt dann noch ihr Bruder mit drin und man merkt halt so richtig, die haben halt auch einfach sich ein gutes Team zusammengestellt und das ist halt einfach Gold wert, ne? Das ist halt der the way to go, ne? Also das ist halt das, was man braucht halt, ne? Du brauchst halt Leute, die dann halt Aufgaben erfüllen, indem sie halt einfach ihre Stärken ausleben, ne?
Ja, so kommt man weiter und man sieht ja, das scheint offensichtlich ein Erfolgsrezept zu sein, weil das sind ja alles Leute und Sachen, die man auf jeden Fall kennt. Wie ist das bei dir? Könntest du, also jetzt gerade auch wo wir sehen, so Tätowieren wird halt immer anders. Was denkst du so, was würde mich mal interessieren, wie sieht die Zukunft aus? Weil ich spreche ja jetzt hier auch nur mal auf wöchentlicher Basis mit Leuten und so, was ich, der Grundtenor der Leute ist, ja, es geht irgendwie alles den Bach runter, es wird immer schwieriger, Leute zu kriegen und die Leute haben auch, also die Gesellschaft hat auch irgendwie nicht mehr so richtig Bock auf so professionelle Tattoos. Wie siehst du das? Wo siehst du das so in den nächsten Jahren?
Also ich sag mal so, ne, es ist ja, also ich glaube, der Rückgang der Arbeit für Tätowierer, ne, also ist ja ein großes Problem, dass viele Tätowierer nicht mehr so viel zu tun haben. Und das ist meiner Meinung nach vollkommen logisch, ne? Also ich meine, wir haben jetzt eine Generation durch, von den, ich sag mal, mit 30-Jährigen bis 40, die halt im Endeffekt beeindruckt durch, ich sag mal, diese ganzen Beckham-Geschichten, die halt die ganzen Arme voll haben, ne? Das sind ja diese ganzen, wo halt Tätowieren vom Prinzip her so sehr im Mainstream angekommen ist, dass die Sparkasse mit Tätowierten wirbt. Und das heißt, diese Idee davon, dass halt jeder tätowiert ist, ne? Also das hat ja nichts mehr mit Subkultur zu tun und nichts mehr mit irgendwie Außenseiter-Dasein zu tun, sondern es war einfach so, wenn du die Arme nicht voll hast, dann ist ja vom Prinzip her gar nicht existent. Und dann so, und jetzt haben wir natürlich eine Generation von jungen Leuten, die durch so Leute wie mich in die Welt gebracht worden sind. Also die, ich sag mal, meine Kumpels haben ja Anfang 20-jährige Kinder. Und die sehen, dass ihre Väter halt von oben bis unten tätowiert sind und ihre Mütter, und die finden halt Tattoos nicht so richtig cool, ne? Was, finde ich, vollkommen normal ist. Ein Generationskonflikt, ne? Du findest ja auch nicht gut, was deine Eltern machen. Also es gibt immer die Leute, die mit ihren Eltern klarkommen, aber der größte Teil ist ja schon immer in so Reibungen, ne? Mit den Älteren. Und wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, diese ganze Entwicklung, dass jetzt so, ich sag mal, 20-Jährige lassen sich so drei winzige Tätowierungen machen. Also ist für mich eigentlich ein logischer Zyklus, ne? Von Leuten, die halt komplett voll sind. Das heißt, die Leute, die jetzt mit 20 in den Tattoo-Laden kommen und sich voll tätowieren lassen wollen, das sind dann wieder Außenseiter, ne? Also, ne, so glaube ich einfach. Und das beobachte ich auch so. Und die Leute, die jetzt Tätowierungen lassen sich wieder weniger tätowieren. Junge Leute werden wieder spießiger, werden wieder ein bisschen konservativer, was auch meiner Meinung nach vollkommen normal ist. Das Problem ist natürlich, dass die Tattoo-Industrie so riesengroß aufgeblasen worden ist. Ne? Wir haben eine riesige Industrie dahinter, ne? Die natürlich davon gelebt hat, dass irgendwie jeder Mensch gefühlt mindestens zwei Sleeves hatte plus noch irgendwie ein Backpiece. Und dadurch ist natürlich eine riesige Industrie entstanden. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was mit dieser Industrie passiert, wenn eben das Tätowieren wieder sich gesund schrumpft. Ne? Weil ich glaube, das ist so ein bisschen der Fall, dass sich das Tätowieren einfach wieder gesund schrumpfen wird. Und dann ist natürlich die Frage, was passiert mit dieser Industrie? Ne? Weil diese Industrie ist ja an einem Punkt, wo in Amerika so riesige Holdings halt Tätowierfirmen aufkaufen. Ne? Also es ist so, halbe Tätowieren gehört eigentlich so riesigen Holdings von so alten weißen Männern, die wahrscheinlich ihren Kindern verbieten, sich tätowieren zu lassen, denen aber quasi alles gehört. Und wenn die natürlich Interesse am Tätowieren verlieren, weil es dann halt einfach in ihrem Portfolio nicht mehr so interessant ist, weil das Geld nicht mehr reinkommt, dann ist natürlich die Frage, was passiert. Ich persönlich sehe das ja gar nicht so tragisch, weil ich natürlich denke, das ist so eine Art Gesundschrumpfen, was dem Tätowieren halt auch gut tun wird. Aber es wird natürlich für viele Tätowierer bitter werden, ne? Weil ich glaube, viele Tätowierer leben davon, dass das Tätowieren so groß ist oder war, ne? Also ich glaube, dass natürlich mancher da sehr dran zu knabbern hat, ne? Dass eben nicht mehr so viel tätowiert wird. Und dann ist halt, wie gesagt, das Gesundschrumpfen. Ich kenne inzwischen einige Tätowierer, die sich Nebenjobs gesucht haben oder Jobs gesucht haben. Ich kenne Tätowierer, die haben aufgehört, die tätowieren nur noch nebenbei. Also ich glaube, da wird ein riesiger Umbruch passieren. Und ja, ich persönlich sehe es halt nicht so tragisch, ne? Weil ich glaube, das ist halt einfach, war auch abzusehen und war halt auch, vielleicht ist es auch gut so, dass es so ist, ne? Weil nichts kann immer wachsen, ne? Nichts kann einfach immer größer werden, ne? Das wird halt sich zeigen, was dann passiert, ne? Aber wie gesagt, so, ich habe das jetzt auch vom Prinzip her immer irgendwie geahnt, dass es dann irgendwann auch mal wieder runtergeht, ne? Es kann ja nicht immer weitergehen, ne?
Ja, ich glaube, war es Mike Ness, der das gesagt hat, you can't rebel against a rebel. Und genau das ist auch die Sache, weswegen man sich dann die Gedanken macht, so, du sagtest, die Kinder oder die Jugendlichen heute, natürlich finden die alles scheiße, was die Eltern machen. Und wenn die halt so super progressiv sind, dann geht's dann wieder in die andere Richtung. Du hast recht, das ist absolut logisch. Die Frage, die ich mir dann stelle dabei ist, also mein Take dazu ist, dass ich glaube, dass sich eine gewisse Spezialisierung heute auszahlt. Ich bin selber Zeit meines Tätowierer-Daseins fast immer Allrounder gewesen. Ich kann von Neo-Traditional bis Traditional, habe ich alles gemacht, mache ich auch gerne und bin jetzt nur bei Lettering deswegen gelandet, weil es mir am meisten Bock macht und ich da glaube, dass ich, also da, das kann ich jeden Tag machen, ohne auf die Uhr zu gucken, bei Realistik zum Beispiel. Das finde ich einfach nur schrecklich, obwohl mir nachgesagt wird, dass ich das ganz gut kann. Auch bei Neo-Traditionals, aber ist nicht so meins. Glaubst du, es ist wichtiger, dass man sich spezialisiert oder glaubst du, es ist wichtiger heutzutage, dass man ein Allrounder ist?
Also ich glaube tatsächlich, also ich hätte früher immer gesagt Allrounder und inzwischen denke ich, dass das, also es wird immer Platz für Allrounder geben. Aber ich glaube, dass natürlich auch, weil viele Entwicklungen, die sich das Tätowieren sozusagen gemacht hat, viele von den Sachen, auch wenn das Tätowieren jetzt wieder, ich sag mal, Rückschritte nimmt, wird gewisse Entwicklungen würden nicht zurückgehen. Ne? Zum Beispiel so, wie Kunden Tätowierer wahrnehmen, ne? Dass zum Beispiel ein Kunde sehr bewusst seinen Tätowierer nach dem Stil aussucht, ne? Und dann halt auch 200 Kilometer fährt, ne? So, das hat ja früher bisher in deinem Ort zum Tätowierer gegangen. Aber da sahen ja auch Tätowierungen alle gleich aus. Und jetzt sind Tätowierungen alles wieder sehr anders. Das heißt, man sucht sich sehr bewusst seinen Tätowierer. Und das wird ja jetzt nicht zurückgehen. Also ich glaube, das bleibt zum Beispiel, ne? Also die Leute, die sich tätowieren lassen, vor allen Dingen halt auch, ich sag mal, ernsthaft tätowieren lassen, die werden ja tatsächlich, das wird sich ja nicht ändern. So, das heißt, dass so eine Spezialisierung, glaube ich, schon heutzutage auch durchaus sehr wichtig ist, ne? Wenn du in einem Laden arbeitest, wo, sag ich jetzt mal, super viel Walk-in reinkommt, weil das ist der Laden in der Stadt, wo alle hingehen, dann wirst du auch als Allrounder natürlich noch, ich sag mal, auf Dauer klarkommen. Aber ich glaube, ehrlich gestanden, dass wahrscheinlich schon auch immer gut ist, so eine Sache zu haben, wo man sich da wirklich drauf konzentrieren kann. Weil, wie gesagt, das wird ja nicht zurückgehen. Also, jetzt überleg mal, die Leute sind hoch speziell darüber, ne? Also, ich manchmal sagen Leute, also, was du nicht zeigst bei Instagram, das existiert ja nicht. Das heißt, im Endeffekt, Wenn du dir als Tätowierer sagst, so, ey, ich mach total gute, keine Ahnung, Feinlein-Tätowierung und du zeigst die nicht, dann existiert das nicht. Also das, weißt du, ich meine, also es ist vom Prinzip her, die Leute sehen, gucken auf dein Instagram und gucken und sagen, ja, der macht das. Und dann gehe ich dahin, um mir das machen zu lassen. Und das ist ja eigentlich eine super Entwicklung, ne? Weil ich meine, das ist ja das, wovon wir alle eigentlich geträumt haben, dass wir dass die Leute wegen dem, was wir gerne machen, zu uns kommen. Und das hat sich ja extrem rauskristallisiert zu einem Punkt, wo ich denke, wow, krass, Alter, da fahren einfach Leute 300 Kilometer, um sich eine Tätowierung machen zu lassen. Ne? Also so. Und das ist ja gar nicht ungewöhnlich heutzutage. Ne? Also früher waren das so ganz spezielle Sammler, die es gemacht haben. Heute ist es, habe ich das Gefühl, das machen Leute einfach, weil die begriffen haben, das ist jetzt der Weg. So macht man das. Und das wird ja nicht zurückgehen. Also die Leute, die sich fürs Tätowieren interessieren, die werden ja trotzdem weiterhin, ich sag mal, so nerdy bleiben und einfach sagen, ja, ich möchte gern vom Zep Fury One hätte ich gern Lettering, weil ich das geil finde. Und dann kommen die zu dir und dann sagen die, oh, jetzt hätte ich gerne noch ein Traditional vom, weiß ich nicht, vom Detmar. Und dann fahren sie nach Hamburg. Und ich glaube, das wird ja nicht zurückgehen. Also viele von diesen Sachen, die ich sag mal, sich durch diese Veränderungen im Tätowieren ergeben haben, die werden ja auch da bleiben, ne? Also ich, klar, es ist natürlich immer gut, wenn man irgendwie jemanden, der eine normale Tätowierung haben will, nicht wegschicken muss, ne? Weil Klassiker, keine Ahnung, du hast einen Stammkunden und der bringt seine Tochter mit und die hat halt Bock auf eine Single-Needle-Rose oder eine Fine-Line-Rose und du kannst halt sagen, ja, kann ich dir auch machen. Bist ja nicht dumm, dass du es kannst. Aber es ist natürlich, diese Spezialisierung halte ich schon inzwischen für immer noch eine sehr wichtige Sache, ne? Hätte ich früher auch nicht gesagt, ne?
Ja, früher war es ja eben so, und da gab es ja dann im Dorf oder in der Stadt dann ein, zwei Leute, die das gemacht haben, wo alle hingelaufen sind und die haben halt alles abgedeckt. Und jetzt ist es halt so, man muss sich halt irgendwie sein USP raussuchen und das ist im Bestfall halt der Stil, weil das hat gleich mehrere Vorteile. Das kann man am besten, das macht man am besten, das liebt man und dann, ja, hast du eigentlich gewonnen, ne? Wie du schon sagst, vorausgesetzt ja, natürlich, ne? Das ist alles nicht so nischig.
Ja, selbst wenn er nischig ist, ne? Also ich, keine Ahnung, also ich glaube, ich bin inzwischen so, dass ich denke, wenn ich die Sachen so, wie ich es machen möchte, nicht mehr machen kann, in dem Falle, dass ich halt meinen Kalender damit voll bekomme, dann mache ich natürlich auch alles andere. Aber tatsächlich so wie manch anderer Bekannter von mir, die gehen vormittags irgendwo arbeiten und machen dann nachmittags Tattoos. Ich habe letztens noch mit einem Freund von mir gesprochen, der auch hier bei mir abends so arbeitet, der jetzt halt einen normalen Job hat, weil er auch sagt, er möchte seiner Familie halt ein Haus ermöglichen und so, ne, und kriegt es dann natürlich als selbstständiger Tätowierer nicht mehr so einfach. Und der sagt natürlich so, ey, ich mache jetzt Tätowierung, ich mache nur noch das, worauf ich Bock habe, weil ich dann vom Prinzip her nicht mehr muss. Und das hat natürlich ihm auch so einen ganz viel Druck weggenommen. Er kann jetzt Sachen machen, auf die er Bock hat, er kann da mehr Zeit reinstecken und dann macht er halt nebenbei Tätowierungen, ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch schon manchmal so Visionen, wo ich dann denke so, ja, dann gehst du halt am Vormittag halt irgendwo arbeiten und dann machst du Nachmittag halt irgendein geiles Tattoo. Und dann hast du aber, wenn du ehrlich bist, denke ich manchmal so, ist eigentlich gar nicht so ein scheiß Leben, ne? Weil ich meine, guck mal, so diese Selbstständigkeit und immer dieses Hustlen und so, dass du halt immer genug zu tun hast und dann gehst du weg und sagst halt einfach so, ey, ich habe jetzt meinen Job, krieg mein Geld und dann mache ich halt ein paar coole Tattoos nebenbei. Das klingt für mich auch ein bisschen wie so ein Traum, weißt du? Also, und ich meine, keine Ahnung, ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich irgendwie einen anderen Job hätte. Von mir ist sogar so ein richtig stumpfen Job und dann nachmittags machst du halt ein geiles Tattoo, ne? Und wenn du keins machst, dann machst du halt keins.
Kannst du dir das vorstellen?
Ja, ich kann es mir, manchmal habe ich so Visionen, wo ich denke so, boah, das wäre einfach so viel einfacher, ne? Also gar nicht natürlich, ja, klar, stimmt. Ich tätowiere, ne? Aber du weißt, was ich meine, so, das ist so, und auf einmal ist all der Druck weg. Und wollen wir ehrlich sein, das Tätowieren, wenn du da sitzt, das ist ja easy, aber der Druck, der mit Selbstständigkeit, Laden haben, immer gucken, dass du genug zu tun hast, immer auch die Angst im Hinterkopf, dass nächsten Monat noch genug Leute kommen, dass du immer noch relevant bleibst, dass die, ne? Ich meine, du weißt selber, ich meine, du strengst dich ja auch sehr, sehr an, was, sag ich jetzt mal, deine Außenwirkung angeht, weil du ja eben auch schon selber gesagt hast, dass es total wichtig ist, ne? Ich meine, da hat man auch nicht immer Bock drauf, ne? Also ich meine, das ist ja auch nicht so, als ob man, ne? So manchmal denkst du auch nur so, boah, Alter, warum kann ich nicht einfach morgens arbeiten gehen und dann nachmittags kommt halt irgendjemand und du machst dir eine coole Tätowierung und dann, also es ist ja schon auch so ein Hustle, ne? Ich meine, manchmal habe ich auch Bock da drauf und manchmal halt denke ich mir auch so, boah, Alter, ich möchte einfach nur wieder tätowieren und nicht mehr darüber nachdenken, wie ich immer funktioniere und, ne, so, keine Ahnung, ne? Also, ne, es ist manchmal echt schwierig, ne?
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass sich jeder seinen Platz in dieser Welt sucht. Wie meine ich das? Ich glaube, mir macht diese ganze Videoproduktion, dieses ganze Social Media Zeug, alles das, was wir drehen, das mich zwingt ja keiner dazu. Das heißt, das kann ich mir selber aussuchen. Und das macht mir Freude, das macht mir Spaß. Das heißt, das zahlt in dieselbe Tasche ein. Der Vorteil ist, ich habe ja noch ein Klamottenlabel und so, ne? Das heißt, das zahlt alles in dieselbe Kasse ein. Aber ich habe so meine Strategie, wie ich daraus was mache, aus dem, was heutzutage erfordert, um irgendwie relevant zu bleiben, was mir aber auch Spaß macht dabei. Und ich glaube, das würde auf dich genauso zutreffen, weil du machst ja auch eben den Verlag, die Expo, das Tätowieren und alles weitere drumherum ja eben aus Liebe zur Sache in dem Sinne, ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was so wichtig ist. Und das könnte ich mir zum Beispiel für so einen normalen 9-to-5-Job, den Luke von Backyard Gallery, schöne Grüße, kennst du ja auch. Und Luke hat auch während der Corona-Zeit, glaube ich, auch eben das Haus ermöglichen und so gesagt, hier, er macht jetzt wieder, er ist Kindererzieher eigentlich gewesen, ist zurückgegangen und ich habe zu ihm gesagt, er hat das ein Jahr gemacht und ich habe vorher noch gesagt, meinst du echt, weil er glaubt nicht, dass dich das nicht auch fordert und dann fehlt dir vielleicht die Ressourcen, die du da dann verbrauchst, fehlen dir dann für das wieder, was du machst, weißt du? Das wäre so die Angst, die ich hätte, wenn ich jetzt so einen normalen Job hätte.
Ja, natürlich, klar. Also klar, wenn du einen Job hast, der dich natürlich sehr fordert und dann nebenbei noch tätowieren, dann kann ich mir das schon vorstellen. Ich würde auch eher tatsächlich mir so einen stumpfen Job suchen, ne? Also was, wo ich vom Prinzip her rauskomme und denke, so, boah, jetzt habe ich richtig Bock, nochmal den Rest des Tages halt zu pushen, ne? Also tatsächlich würde ich mir jetzt auch nicht einen Job suchen, der mich dann noch mehr fordert, ne? Also
wenn ich irgendwann in Aachen in Rewe gehe und du sitzt an der Kasse.
Menschen, es gibt ja Menschen, die kommen von der Arbeit und haben halt wirklich Bock, ne?
Ja, das stimmt. Aber ich wollte gerade schon sagen, wenn ich irgendwann mal nach Aachen komme und dann sehe ich dich an der Kasse und du sagst, hier, guck, das ist das, ne, da kriege ich meine Kohle, ist mir scheißegal, gucke ich mir ein bisschen hier in eine Bananenreise, dann muss ich auch sagen, das kann ich mir gar nicht vorstellen bei dir.
Ja, ich glaube auch nicht, dass es passiert. Ne? Es ist auch eher manchmal einfach nur dieser Gedanke, wenn man mal wieder so einen Tag hat, wo du denkst, so, boah, Alter. Ich habe das zum Beispiel gehabt, ich habe ja den Laden umstrukturiert. Der Laden ist jetzt bei mir, ich bin sozusagen nicht mehr derjenige, der den Laden führt, sondern das machen die Tätowierer jetzt in Eigenregie, ne? Und das heißt, ich habe mit dem Laden an sich auch so nicht mehr viel zu tun. Ich habe nur noch mein Privatstudio, ne, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir das Ladenführen halt einfach, das ist nicht das, warum ich Tätowierer geworden bin. Ne? Ich habe mir einen Laden aufgemacht, weil ich einen Platz zum Tätowieren brauchte. Und dann ist der Laden immer größer geworden, immer größer. Wir waren irgendwann 10 Tätowierer. Und dann habe ich irgendwann halt auch gedacht, so, Alter, das war nicht das, was ich machen wollte. Ich wollte tätowieren und ich wollte nicht ein Unternehmer sein. Und das Problem ist aber, dass diese, ne, so manche Dinge, finde ich, das gilt, glaube ich, für viele Jobs, gerade für kreative Jobs, ist, dass es ja Dinge gibt, die dir den Spaß an der Sache verderben können. Und wenn man dann nicht im Hinterkopf behält, dass diese Sachen aber nicht das sind, ne? Also zum Beispiel, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, also vor so 10 Jahren habe ich manchmal gedacht, so, boah, Alter, ich versau mir gerade das Tätowieren. Ne, weil ich irgendwie gedacht habe, so, Alter, ich kriege jetzt ich will nicht sagen Burnout, aber ich habe so manchmal gedacht, so, boah, Alter, das macht mir manchmal keinen Spaß und dann habe ich gedacht so, und dann habe ich das analysiert und einfach festgestellt, das, was mir keinen Spaß macht, war ja nicht das Tätowieren. Also ist ja nicht der Moment, wo ich da sitze und den Kunden tätowiere, sondern das Ganze drumherum. Ne? Und das sind so Sachen, das finde ich, muss man dann immer mal so einen Abgleich machen. Was ist es das, was mich jetzt gerade nervt an der Situation? Nervt mich tatsächlich das Tätowieren oder nervt mich vielleicht einfach, dass diese andere, ne, so, keine Ahnung, die Buchhaltung nervt mich. Die Kundenakquise nervt mich, der Umgang mit Kunden, die anstrengend sind. Und das sind ja alles Sachen, die man immer wieder, ich sag mal, wo man ja sagen kann, ey, ich suche mir jemanden für die Buchhaltung oder ich bin picky, wen ich tätowiere. Sowas halt. Man kann es ja beeinflussen. So, ne? Das heißt, man kann halt auch beeinflussen, wie man das Tätowieren wahrnimmt und wie man im Tätowieren agiert, ne? Und das ist halt, glaube ich, ne? Also ich glaube auch nicht, dass ich irgendwann Regale einräumen werde im Supermarkt, aber ich habe halt keine Lust, an einem Punkt zu kommen, wo ich das machen sollte und dann Dinge tue, die ich nicht machen möchte, einfach nur, weil ich irgendwie zum Beispiel in eine finanzielle Schräglage gerate. Weißt du, ich meine? Also ich möchte im Hinterkopf haben, dass ich das machen könnte, dass ich im Supermarkt Regale einräumen könnte, ohne dass ich mich dabei schlecht fühle und nichts tue, was ich vielleicht für mich an ehrenanrüchiger finde als zum Beispiel im Regale einräumen. Weißt du, ich meine? Also ich möchte mich zum Beispiel im Tätowieren möchte ich mich nicht prostituieren, weil mir das Tätowieren auch zu viel bedeutet. Und dann würde ich halt tatsächlich lieber Regale einräumen, weil das ist, finde ich, am Ende des Tages für mich ehrlicher als irgendwie im Tätowieren mich zum Clown zu machen. Ne?
100%. Das war, ja, voll. Das war auch nicht, bevor ich nachher wütende Nachrichten kriege, Freunde. Ich habe das selber gemacht. Ich habe ganz, ganz viele Jobs schon durch und ich habe auch 2 Jahre im Supermarkt gearbeitet. Ich kenne die ganzen Geschichten. Deswegen, das ist, war jetzt einfach nur so repetitive Arbeit ein Beispiel dafür.
Nee, ey, ich sag auch immer tatsächlich, ich würde im Supermarkt Regal annehmen. Und ich finde das, also ich habe gar kein Problem mit irgendeinem Job auf dieser Welt. Vor allen Dingen auch nicht mit den Menschen, die es machen, ganz im Gegenteil. Nee. Und das ist halt der Punkt. Ich finde das gar nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Ne? Ich respektiere jeden Menschen, der seine Arbeit gut macht. Aber wie gesagt, so, ne, ich möchte einfach nicht, also man kennt das ja, es gibt Leute, die machen dann auf einmal Sachen, da denkst du so, boah, Alter, das ist irgendwie, warum machst du das? Das ist eigentlich überhaupt nicht. Und das machen die, weil die halt im Endeffekt Geldnot haben. Und bevor ich Geldnot im Tätowieren habe und irgendwelche Sachen mache, die ich nicht, keine Ahnung, ey, irgendwelche Sachen, die man nicht cool findet, ne, Minderjährigen das Gesicht tätowieren, nur um Geld zu kriegen.
Das ist auch heftig.
Jetzt ein ganz banales Beispiel. Ja. Oder mich halt im Internet zum Affen zu machen mit irgendwelchen Sachen oder halt irgendwelche Dumpingpreise anbieten, dann würde ich, ey, ernsthaft lieber jeden anderen Job machen und dann halt sozusagen im Tätowieren das tun, was ich für richtig halte und nicht das, was ich brauche, um mein Geld zu verdienen.
Ja, das finde ich ist eine coole Einstellung. Eben gerade das Geld ist in dem Sinne nicht alles, ne? Und wir haben das angefangen und wir haben uns da so reingefuchst und reingenördet in die ganze Thematik, weil es eben, das ist nicht nur ein Job, sondern das ist halt, kann man wirklich mit Fug und Recht von Beruf und Berufung reden. Ja. Und das ist einfach was, wenn man das, also das bestimmt 90% meines Lebensinhaltes in irgendeiner Form. Ich könnte mir niemals vorstellen, egal bei allen anderen Sachen, die ich mache, so die jemals aufzuhören mit Tätowieren. Das ist für mich so, das ist zum Beispiel auch so eine Frage. Ne, wir kennen ja alle hier die Beispiele Herbert Hoffmann, Rick Walters und so. Siehst du dich da, dass du wirklich sagst, okay, solange ich eine Maschine in der Hand halten kann, bin ich am Start? Eigentlich schon, oder?
Ja, ich muss dazu sagen, ich werde jetzt am Samstag 54. Ich hab da keinerlei Gefühl zu Rente oder sowas, ne? Also ich sehe mich gerade eher so an dem Punkt, wo ich denke, so ich denke, dass ich noch nicht mal meinen Zenit erreicht habe von dem, wozu ich in der Lage bin, was Tätowieren angeht. Von daher sehe ich da gar nicht, ne? Ich meine, ich bin auch körperlich total fit. Ich habe keinerlei Beschwerden. Ich sehe da gar kein Ende, ne? Ist natürlich jetzt so, Herbert Hoffmann und Rick Walters sind natürlich zwei Beispiele, wo man sagen muss, cool, aber natürlich, ich habe da eher so andere Beispiele für mich, wo ich sage, da passt halt alles zusammen. So ein Rick Walters, weder Rick Walters noch Herbert Hoffmann waren ja am Ende des Tages gute Tätowierer, ne? Die haben halt irgendwann einfach den Punkt überschritten, ja. Wo sie halt gar nicht mehr so gut waren und trotzdem tätowiert haben. Und den Punkt möchte ich natürlich nicht überschreiten. Also ich möchte, wenn ich halt begreife, dass meine Tätowierungen nicht mehr gut genug sind, dann möchte ich dann halt irgendwie auch diesen Punkt möchte ich sozusagen selber erkennen. Ne? Aber ich meine, es gibt natürlich wahnsinnige Beispiele. Ne? Ich meine, wenn du dir so einen Henning Jürgensen in Dänemark anguckst, der irgendwie gefühlt immer besser wird und der ja auch schon über 60 ist und seit, keine Ahnung, über 40 Jahren tätowiert. Das ist für mich immer so ein gutes Beispiel dafür, wie man wirklich das halt in Perfektion hinbekommen kann. Ne? Dass man halt diese Hingabe zum Tätowieren behält, dass man ein guter Tätowierer ist, dass man das alles irgendwie gut hinbekommt. Ne? Es ist eh für mich so ein Mensch, wo ich denke, so das ist halt so ein Role Model, ne, im Tätowieren, so, ne, wie man das machen kann, ne? Ohne sich zu prostituieren, aber auf der anderen Seite auch immer besser werden, eine Liebe fürs Tätowieren haben, ein Bein in der Zukunft, ein Bein in der Vergangenheit, also so richtig, ne, so wie man halt einfach, ne, was ich halt wahnsinnig erstrebenswert finde, ne?
Ja, das ist ein cooles Beispiel auf jeden Fall. Royal Tattoo in Dänemark?
Royal Tattoo, genau, in Dänemark,
ja. Ja, genau, alles klar.
Ja, den Laden, ich war letztens auf der 40-Jahres-Party vom Laden, also noch nicht mal von ihm, sondern auf der 40-Jahres-Party von seinem Laden war ich letztes Jahr im September, ne? Also der Laden ist schon 40 Jahre alt und der tätowiert ja noch länger, ne? Also das ist einfach irre, ne? Ein irres Beispiel dafür, was man erreichen kann, ne? Und wie gesagt, so, ne, der hat auch nie irgendwie sich ausverkauft, nie irgendwie Sachen gemacht, wo ich sagen würde, wow, Alter, warum macht er sowas, ne? Also, ne, toll, einfach toll, ne? Und halt, wie gesagt, auch so, bei dem arbeiten super viele gute Tätowierer und auch jüngere Tätowierer. Der ist halt jetzt auch kein so früher war alles besser Typ, ganz im Gegenteil, ne? Der ist auch schon immer sehr neugierig darauf, was so passiert, ne? Also da ganz gutes Beispiel dafür, wie man im Tätowieren alt werden kann, ne?
Ja, das ist auch, wie viel Zeitgeschichte da ins Land geht, ne? Das ist ja so krass, wenn einem dann bewusst wird, wie gesagt, bei mir 14 Jahre jetzt, allein was in 14 Jahren passiert ist, wie sich das alles gedreht und gewandelt hat, so bei dir mit doppelter Berufserfahrung wahrscheinlich nochmal viel mehr. Das ist so irre einfach, wie viel Erfahrung man da sammelt, wie viele Leute man kommen und gehen sieht. Manchmal wiederholt sich das auch, ne? Da kommt mal einer wieder mit einem Style, der poppt so auf, wo man sagt, oh ja, ne, das habe ich vor 10 Jahren schon mal gesehen, so cool, das ist jetzt wieder so ein Ding. Das ist dann schon witzig.
Ja, man bekommt so eine gewisse Milde, ne? Also ich merke halt immer wieder, früher Sachen haben mich früher total getriggert und wütend gemacht und heute lächerlich dann nur noch drüber. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, aber ich merke natürlich auch so, umso länger du das machst, umso mehr Dinge wiederholen sich, umso mehr Sachen siehst du, die sich wiederholen und dann denkst du dir auch nur so, boah, Alter, das hat mich damals aufgeregt und jetzt denke ich, und also wirklich, das regt mich da, also ich halte mich da nicht zurück, sondern es regt mich gar nicht mehr auf. Also es ist schon irre, ne, auch so. Ich meine, überleg mal, früher hast du Angst, wenn ein anderer Laden in der Stadt aufgemacht hast, dann hast du gedacht, scheiße, ich habe nichts mehr zu tun. Und jetzt läufst du an irgendeinem neuen Laden vorbei und denkst ja nur so, boah, ihr armen Schweine, wisst ihr eigentlich, hat ihr den
boah, ihr euch eingelassen
eigentlich schon über genau. Also es ist irre, ne, wie man sich da auch so selber verändert und wie man selber auch so mit manchen Dingen einfach seinen Frieden findet, ne? Also muss ich manchmal selber drüber lachen, ne, weil man, ne, ich bin ja nicht nur 30 Jahre Tätowierer, sondern ich bin ja auch einfach über 50 Jahre Mensch und habe da natürlich auch so meine Entwicklungen hinter mir und das ist einfach auch manchmal witzig zu sehen, wie man dann einfach ein anderer Mensch wird und ne, einfach komplett andere Sachen einen berühren oder eben auch nicht berühren. Ne?
Das mag ich halt eben an dem Podcast so gerne, weil man die Leute halt dann alle nochmal auf eine gewisse Art und Weise kennenlernt, die und halt eben nochmal, die haben alle, sind natürlich unterschiedlich alt in verschiedenen Stufen in ihrem Leben. Und man sieht dann, dass es gibt so einen roten Faden, so die Liebe zur Sache, die irgendwie alle eint. Bei der Sache aber auch dann, wie du schon sagst, diese Milde. Ich habe meinen Vater mal gefragt, als er 75 geworden ist, und habe gesagt, und kriegst du jetzt langsam Höhenangst oder was? Er meinte nur so zu mir, so, ach Sebastian, ab einem gewissen Punkt hast du alles gesehen und da wiederholt sich das einfach nur und deswegen kann ich einfach mit Fug und Recht behaupten, das hebt mich einfach nicht mehr. Es ist einfach so, ja cool, ich weiß, wie die Welt funktioniert, so, ne, ich weiß, was es gibt und damit bin ich fein, deswegen.
Ja, absolut, ne, es ist auch so eine Sache, ich merke das auch immer so, ne, so, ich habe halt sehr daran gearbeitet, meine ganzen negativen Trigger zu bearbeiten, ne, weil ich einfach manchmal, ich war früher auch ein sehr impulsiver Mensch und halt auch, ne, ich war halt so ein richtiger, so ein angry kid, ne, so mit 18, 19, ne, habe irgendwie versucht, jedes Problem, was ich habe, irgendwie mit Aggression und so, also ich war schon auch ein anstrengender Mensch und ich habe natürlich an diesen ganzen Triggern gearbeitet, ne, dass ich mir einfach dachte, so ey, so möchte ich nicht mehr sein und habe das dann halt auch bewältigt und so, aber du merkst natürlich auch, wenn du die negativen Seiten in deinem Leben, wenn du daran arbeitest, dass du natürlich auch ein bisschen diese Up und Downs nicht mehr hast. Also du hast dann zwar keine Downs mehr, aber du hast auch die Ups nicht mehr so, ne? Also das pegelt sich dann irgendwo so in der Mitte ein. Ne? Man wird so ein bisschen stumpf, aber das macht das Leben natürlich einfacher, ne? Aber du, genauso wenig wie du dich wahnsinnig aufregst, freust du dich auch nicht mehr wahnsinnig. Ne? Und das ist natürlich auch manchmal, denke ich so auch so, ach, ne, früher hätte ich mich mehr gefreut, aber auf der anderen Seite, ich mag das halt, ne? Man geht mit so einer Ruhe durchs Leben und das tut einem auch gut, ne? Also ich möchte auch nicht mehr diese wahnsinnigen Downs haben, ne? Ich möchte einfach, ja, dann bin ich lieber so irgendwo im Mittelfeld und schipper so durch mein Leben, aber ich möchte nicht mehr diese, ne, so. Und das sind so Sachen, das macht natürlich hoffentlich bei vielen Leuten das Alter dann, ne? Dass man einfach so ein bisschen, ja, ne, man sich nicht mehr so viel aufregt und halt auch einfach nicht mehr so, ne? Also Dinge einen so sehr triggern oder auch verletzen oder sowas, ne?
Ja, das stimmt. Viele Sachen sind ja eh so, wenn du dann denkst, okay, werde ich mich in einem Jahr noch drüber aufregen? Wahrscheinlich nicht, dann ist es jetzt auch nicht der Rede wert. Hast du das bei Tattoos noch, dass du dir ein Tattoo anguckst, was, also wenn man ein geiles Tattoo sieht, macht das, das gibt einem ja irgendwas. Es bringt, macht dein, du hast es ja selber nicht, du hast es wahrscheinlich auch selber nicht gemacht, das macht dein Leben jetzt nicht besser, aber es erfüllt einen irgendwie so. Hast du das noch oft, dass du Sachen anguckst und wirklich, oder irgendein Künstler, wo du sagst, boah, da gucke ich drauf und das ist so geil, die Sachen. Also klar, noch geil, aber dass sich das richtig flasht, weißt du, wie ich meine?
Du meinst jetzt eben Tätowieren oder generell?
Genau, also du guckst dir, keine Ahnung, wenn ich mir Sachen zum Beispiel von Kingsley Hayward angucke, die Letterings, die sind so geil, dass ich einfach, mich macht das glücklich, die zu sehen, einfach nur, weil ich die sehe. Das bringt mir nichts, ich hab die nicht, ich sehe nur ein Foto davon, aber es ist so richtig so, ja Mann, geil.
Ja, ach, ganz ehrlich gestanden, ich sehe eine ganze Menge Sachen, Tätowierungen, die ich toll finde, ne? Also das ist schon, da gibt's schon eine ganze Sache, eine Menge Sachen, die ich sehr, sehr cool finde, ne? Und die mich auch sehr packen. Wobei ich auch da manchmal so, da man hat auch schon so vieles gesehen.
Das meine ich.
Aber manchmal macht mich bei so Instagram, wenn ich da so durchgehe, dann macht mich manchmal auch einfach glücklich, wenn ich sehe, wie produktiv, wie kreativ Tätowieren ist, ne? Weil ich meine, du gehst da durch und dann siehst du halt ständig gute Tätowierungen und du siehst viele gute Dinge passieren, du siehst tolle Veranstaltungen passieren, du siehst irgendwelche Leute, die einen Podcast machen, die das machen, die jenes machen. Und das macht mich einfach so als Ganzes manchmal einfach glücklich, ne, dass ich so sehe, so was da so passiert, ne, dass so einfach, ne, also mein, klar, ne, mein Instagram Feed ist ja meine Bubble, ne, so, und das ist einfach toll, ja, zu sehen, was in meiner Bubble so passiert, und das macht mich manchmal einfach so glücklich, ne. Das ist ja ähnlich wie mit der Convention, ne, also ich, was mich an meiner Convention zum Beispiel, was mich da kickt, ist ja nicht unbedingt jede einzelne Person, die da ist, jeder einzelne Tätowierer, so, sondern es ist ja so für mich so, für mich geht's ja ums Tätowieren, so, ne, und ich sehe einfach, dass das Tätowieren halt, ne, die Community funktioniert, die Szene funktioniert, dass das Tätowieren funktioniert, dass da Menschen sind, die dafür brennen und so, ne, und das gibt mir manchmal einfach ein gutes Gefühl, ne, da ist dann die einzelne Tätowierung oder auch die einzelne Person für mich manchmal gar nicht so wichtig, sondern es ist halt einfach so dieses, ich merke halt, dass es eine Sache ist, die lebt, ne, die nicht, die halt einfach immer weitergeht, ne, unabhängig davon, wer jetzt einzelne Sachen macht, sondern dass es einfach als Ganzes so wahnsinnig lebendig ist, ne.
Ja. Das stimmt, das ist richtig cool. Da fällt mir gerade noch was ein. Habt ihr eigentlich geplant, du hattest ja, ich glaube, das war während Covid, ne, wo ihr wo du mit Jörn zusammen diese Talkshow gemacht hast, gibt es da nochmal ein Revival? Weil das fand ich echt cool.
Nee, tatsächlich nicht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich dazu meine Meinung auch geändert habe. So, unsere Idee war ja so ein bisschen, dass wir halt irgendwie so das Gefühl hatten, dass so diese, dass so in diesen Verbänden nicht so viel passiert. Und dann war unsere Idee halt, dass wir mit dieser Talkshow vielleicht so Diskussionen anregen können. Und das war so ein bisschen unsere Idee. Und es hat ja auch ganz gut funktioniert, ne? Also wenn du dann so jemanden wie den Typen von Edding hast oder so Leute, also auch wirklich kontroverse Diskussionen hast, dann, also es hat eigentlich funktioniert, aber tatsächlich war das Feedback da gar nicht so groß. Also das hat tatsächlich die Tätowierer gar nicht so interessiert. Und ich bin inzwischen einfach so, dass ich einfach gemerkt habe, dass ich muss die Welt nicht retten, sondern ich bin einfach so in meiner Bubble. Und da möchte ich halt gute Sachen machen, aber ich muss das Tätowieren jetzt nicht retten. Aber tatsächlich muss ich dazu sagen, dass ich jetzt gewisse Sachen halt auch so, also ich unterstütze zum Beispiel, keine Ahnung, den Tätowierkunstverein immer wieder bei mir in Aachen auf der Convention. Und wir arbeiten jetzt auch an so einer Geschichte, wo wir so eine Art Kongress haben werden mit dem Tätowierkunstverein, cool, wo es halt so, also vom Prinzip her das, was Tattoo Talk gemacht hat, dann aber auf einer Bühne, ne, also auf einer Bühne, auf einer Veranstaltung, und dann wird dann halt im Endeffekt der Tätowierkunstverein das so hosten, und da sollen dann halt auch so wirklich kontroverse Diskussionen geführt werden und so. Aber ich muss sagen, dass ich da selber...
Setzt der Heiko auf die Bühne und dann und dann geht das ja von automatisch auf jeden Fall.
Genau. Ja, das schöne Grüße. Nee, aber es so im Endeffekt so ein bisschen, also ich sehe mich da gar nicht mehr so, dass ich das selber machen möchte, sondern ich versuche, also es gibt da Leute, die irgendwie da diese Energie haben, und diese Leute, die möchte ich da gerne so ein bisschen supporten, indem ich die zum Beispiel in meine Veranstaltungen einbette und so. Und aber ich habe selber gemerkt, dass ich da einfach tatsächlich aktiv nicht mehr dran beteiligt sein will. Aber ich finde es halt gut, wenn andere Leute das machen und auch andere Leute da im Endeffekt so einen Ehrgeiz haben, noch wirklich echte Veränderungen zu schaffen. Und die möchte ich dann unterstützen, ne? Und das soll, also, ne, zum Beispiel, wir machen ja jetzt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, noch eine zweite Veranstaltung, die heißt Made in Germany. Die wird im Mai nächsten Jahres in Oberhausen stattfinden, und das wird so eine Fachmesse fürs deutsche Tätowieren werden, ne? Also es werden nur deutsche Tätowierer sein. Also nur deutsche Tätowierer heißt Tätowierer, die in Deutschland arbeiten. Also da werden ganz, ganz viele Menschen mit Migrationshintergrund sozusagen sein. Also es wird jetzt keine Deutsch-Deutsch-Veranstaltung, sondern es wird halt vom Prinzip einfach, es geht um Menschen, die in Deutschland tätowieren.
Ja.
Und da ist halt auch der Fokus darauf, dass man so eine
Art... Also so ein Showcase sozusagen.
Da so eine Art, auch eine Fachmesse, genau. Ich sage immer, die Leistungsschau des deutschen Tätowierens. Und da soll ganz, ganz viel so wie so ein Kongress gleichzeitig sein, wo halt Dinge auf der Bühne diskutiert werden. Und das wird gehostet vom Tätowierkunstverein. Und da soll es auch richtig an die Substanz gehen. Also wir wollen wirklich auch Diskussionsrunden haben, wo wirklich von mir aus auf der Bühne auch die Fetzen fliegen und so. Also es soll ganz, ganz viel diskutiert werden. Also das, was so Tattoo Talk eigentlich auch angefangen hat, auf der Bühne sein. Ja, und ich möchte, dass da halt vom Prinzip her Themen diskutiert werden, die im deutschen Tätowieren wichtig sind, ne? Also im Endeffekt, ob das für Gesetzgebungen sind oder ob das Dinge sind, die halt einfach Tätowierende in Deutschland interessiert und auch interessieren sollte. Und das ist so ein bisschen die Idee hinter dieser ganzen Veranstaltung, ne? Dass man halt so eine Art Fachmesse macht für die Branche, Tätowierbranche in Deutschland, ne? Also das ist jetzt kein patriotischer Gedanke dahinter, das liegt mir ganz fern, sondern es geht halt wirklich einfach nur ne? Wir leben halt in einem Land und wir müssen uns mit den Gegebenheiten in diesem Land rumschlagen, ne? Ein holländischer Tätowierer hat mit holländischen Gesetzen zu tun und ein deutscher Tätowierer hat mit deutschen Gesetzen zu tun, ne? Und auch mit Problemen, und ne, jedes Land hat da andere Dinge, die halt die Tätowierer beschäftigen. Und deshalb habe ich da auch so Bock drauf, diese Veranstaltung zu machen, weil ich einfach denke so, und das ist zum Beispiel sowas, was ich machen möchte, wo ich denke so, das ist für mich halt gut, aber ich möchte da jetzt, also ich möchte zum Beispiel dann persönlich nicht auf der Bühne sitzen, diese Diskussionen führen, aber ich möchte den Raum dafür schaffen, ne? Das ist so ein bisschen jetzt, wo ich Bock drauf habe, ne? Also ich bin aber zum Beispiel noch nicht mal Mitglied im Tätowierkunstverein, aber ich möchte die halt, was so Dinge, ja, also das, ne, ich möchte den einfach, also quasi, ich möchte eine Plattform dafür herstellen, dass man solche Dinge, solche Diskussionen führen kann und dass man sich so beschäftigt. Aber ich muss da nicht unbedingt persönlich dran beteiligt sein.
Das finde ich aber gut, dass man das so macht, weil am Ende, das ist super wichtig, ne? Wir hatten jetzt eine der besten Folgen, die wir hatten, war tatsächlich auch mit Olaf, ne? Der ja Pressesprecher auch vom Tätowierkunst e.V. ist. So, ich bin mit Heiko ab und zu in Kontakt. Ich kann euch auch nur empfehlen, wie gesagt, kümmert euch darum, unterstützt diese Vereine, unterstützt die Leute, die sich hier den Arsch aufreißen dafür, dass wir das irgendwann so dürfen. Wir sind alle betroffen davon, und es ist einfach nur absolut notwendig und ich hoffe auch, dass jetzt mit diversen Gesprächen, mit diversen Leuten das auch in die Köpfe unserer Hörerschaft dann eingedrungen ist, dass das super wichtig ist und alle betrifft. Wie du sagst, man kann die Welt zwar nicht retten, aber man kann sein Möglichstes tun, um da irgendwie gegen anzukämpfen oder halt irgendwie seinen Standpunkt zu vertreten und deswegen unterstützt das. Ist eine gute Sache, kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Ja, cool, ey, aber das hört sich gut an. Das werde ich mir dann auch gleich mal vormerken, ne? Made in Germany finde ich auch als Konzept cool, weil man dann einfach sagen kann, das ist ja der gemeinsame Nenner dann irgendwo bei uns allen, ne? Wie gesagt, unabhängig von Patriotismus und so, scheißegal, aber das gibt der Sache halt einen Namen, für die es dann halt auch ist.
Ja. Das gefällt mir. Ich gehe auch mal schwer davon aus, dass du da auch arbeiten wirst und vielleicht kann man ja auch damit deinen Podcast was machen und so, ne? Also wie gesagt, ich möchte da auch ganz viel einbinden, was so Podcast-Geschichten natürlich angeht. Da würde ich dich dann auch fragen und dann natürlich auch mit dem Arbeiten da und so. Also es wird.
Kann ich dir jetzt schon zusagen?
Ja, ich glaube, es wird eine richtig gute Sache, ne? Ich habe da auch richtig Bock drauf.
Das ist es halt eben, so ein bisschen Innovation zu haben, dass man halt auch, wie gesagt, sich um die wichtigen Themen kümmert, ne? Entertainment und sowas ist alles gut und schön, aber das ist halt auch eine Geschichte, die halt super wichtig ist und die jetzt, ja, das fehlt, ne, so ein bisschen, so dieses kritische Forum auch dafür, Meinungsaustausch und eben gerade auch als Medium ist Podcast ja eine Geschichte, die sich ja großer Beliebtheit erfreut, ne, das ist vielleicht dann auch so eine Geschichte, wo ich vorhin noch einwerfen wollte bei eurer Talkrunde, wenn man das jetzt als Podcast zum Beispiel gemacht hätte, wäre das wahrscheinlich nochmal ein bisschen was anderes, ich habe ja gesehen, Jörn ist ja auch wieder aktiv und ja, ich bin sehr gespannt und ich freue mich darüber, dass halt auch diese Medien genutzt werden und auch von einer sehr, sage ich mal, konservativen Szene, wie wir sie eigentlich haben, dass es da immer mehr Offenheit gibt, um zu sagen, wir nutzen halt auch die Sachen, die es heutzutage gibt, um die halt für uns, ja, für unsere, nicht für unsere Zwecke, sondern um für uns das Bestmögliche rauszuholen.
Ja, also ich finde auch Podcast ist eine tolle Sache, ne? Und ich finde halt auch, dass die Tiefe, die der Podcast und die Gespräche mit Tätowierern dem Tätowieren geben und auch demjenigen, der sich tätowieren lässt, das ist ja schon auch immer toll, ne? Das ist ja ein Mehrwert, der eigentlich gar nicht zu toppen ist, ne?
Ja, wir sind schon tatsächlich am Ende unserer Folge, unseres Podcasts. Es war super interessant. Eine Stunde hat halt leider nicht so viel Zeit, um super viele Sachen abzudecken. Es war echt mega interessant. Ich würde mich freuen, wenn wir das Ganze dann irgendwann nochmal weiterführen.
Ja, ne?
Coole Ideen. Da war super viel drin für alle Leute. Deswegen sage ich an dieser Stelle schon mal Dankeschön. Und bei uns im Podcast ist es ja Tradition, dass der Gast immer das letzte Wort hat und nochmal so ein bisschen sagen kann, wo man dich findet, wie man auch einen Termin vielleicht bei dir bekommt. Einen Link vielleicht zu deinen Projekten. Schreiben wir alles nochmal in die Shownotes. Deswegen, ja, hast du das letzte Wort.
Danke sehr. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Sehr cool. Also ich bin bei Instagram unter Andreas_Köhn. Das ist mein Tätowierprofil. Dann habe ich natürlich noch meinen Verlag Köhn_Publishing. Da sind meine Bücher. Dann gibt's ja noch die Kaiserstadt Expo. Ich habe auch noch ein Instagram für mein Museum. Aber das findet man irgendwie auch alles auf meinem Instagram. Ich bin tatsächlich sehr einfach zu erreichen. Also man kann mir auch einfach bei Instagram schreiben. Ich bin da nicht so. Also ich bin tatsächlich ein großer Freund von Messengern, also man kann mir ganz einfach schreiben und ich bin netter, als ich aussehe. wenn man mich auf einer Convention sieht, kann man mich auch ruhig ansprechen. Ja, und sonst einfach fragen. Also ich bin ein großer Freund davon, wenn sie irgendwas an mir stört oder irgendwas an mir interessiert, dann können sie mich auch einfach fragen. Ich bin da sehr offen und auch gerne immer bereit, über Sachen zu reden. Ja, also ich freue mich immer über Kontakt zu Menschen.
Sehr cool. Gut.
Alles klar.
Ja, alles klar. Dank. Dann danke ich dir hier. Dankeschön an euch fürs Zuhören auch noch. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Checkt Andreas ab, checkt die Kaiserstadt Expo ab. Seid gespannt auf das Made in Germany, was kommen wird. Ich sag vielen Dank und viel Spaß bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi.
Ja, vielen Dank.
Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt und ein bisschen was mitnehmen konntet. Wenn ihr Rückfragen zu gewissen Themen habt, was auch immer, lasst es uns gerne wissen. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bei den gängigen Streaming-Portalen bewerten würdet. Erzählt auch gerne euren Freunden davon über einen Shoutout auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen. Freuen wir uns natürlich auch immer. Support ist kein Mord. Denkt dran. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Tales from the Needle. Vielen Dank. Ciao.